ricomincia a miagolare. L'umore quello tipico del sabato invernale. La radio mi pugnala con il festival dei fiori. Un angelo al citofono mi dice vieni fuori. Giù in strada per fortuna sono ancora tutti vivi. L'oroscopo pronostica sviluppi decisivi. Guidiamo allegramente, è quasi l'ora delle streghe. C'è un'aria formidabile, le stelle sono accese. Sembra un sabato qualunque, un sabato italiano. Il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via. Lontano, così ci avventuriamo nella Roma felliniana. Equilibristi in bilico sul fine settimana e sulle immagini di sempre, nei discorsi e nei pensieri. Dilaga anacronistica la musica di ieri, malinconia latente dei momenti più felici. Abissi imperscrutabili le donne degli amici. C'è questa storia imprevedibile d'amore e dinamite. Mi rende tollerabile perfino la gastrite. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via lontano.
E siete all'ascolto di Benvenuti, un sabato italiano, trasmissione del 27 settembre, live da Marburgo. E poi in replica del 4 ottobre, sempre da Marburgo, trasmissione a cura della redazione italiana della Radio Libera di Marburgo, Radio Room, anche della Freies Radio für Stuttgart. Al microfono Patrizia. Ihr hört benvenuti ein italienisches Samstag, eine Sendung von der italienischen Redaktion von Freies Radio für Marburg, Radio Room, aber auch von der Freies Radio für Stuttgart. Hier ist die Sendung vom 27. September 2025 und dann in Wiederholung am 4. Oktober 2025. Am Mikrofon Patrizia, bis gleich, a tra poco.
Lontano, in questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte è la variabile che ci porta via. Il peggio sembra essere passato.
E benvenuti, benvenuti a tutti sulle ultime note di Sergio Caputo, un sabato italiano, mia sigla già da parecchio tempo. Bene, vi do, come ripeto, il benvenuto in questo sabato un po' piovoso qui a Marburgo. E il mio filo rosso, vado subito al dunque perché oggi ho veramente molta carne al fuoco da proporvi, e il mio filo rosso sarà ancora purtroppo un tema che vi ho già proposto, cioè i diritti umani, che stanno alla base di ogni democrazia, quindi della democrazia in assoluto, quindi per antonomasia, ma soprattutto in tutte le nostre democrazie. E in particolare abbiamo appunto, cioè il primo fra tutti di questi diritti è il diritto a vivere, quindi il diritto alla vita. E oggi purtroppo, come vediamo dall'attualità, questi diritti, in particolare questo, non vengono purtroppo rispettati da alcuni governi e governanti. Benvenuti, willkommen in diese Samstag, wie ich gesagt habe, 27. September, live aus Marburg, dann Wiederholung am 4. Oktober und dann Podcast gleich danach oder ab nächste Woche. Und zwar von Benvenuti, ein italienischer Sendung eben hier für Marburg, aber auch für Stuttgart. So, ich gehe gleich zu meinem roten Faden heute. Das ist ein Thema, das ich schon andere Male schon vorgeschlagen habe. Ich gehe gleich schnell zur Sache, weil ich habe schon einiges euch heute vorzuschlagen und daher möchte ich nicht so viel Zeit hier also verschwenden, sagen wir so. So, mein roter Faden heute ist es eben Menschenrechte, die auf der Basis der Demokratie überhaupt, aber alle Demokratien stehen. Und das erste von diesen Menschenrechten ist eben das Recht auf das Leben. Und wir sehen, dass heutzutage leider dieses Recht wird nicht so viel berücksichtigt, vor allem von manchen Regierungen oder Regierungen. Daher werde ich heute diese Sendung, wie werde das machen, da werde ich mit durch die Aktualität, also was auch in Italien passiert ist und auch vorher letztes Jahr, und durch eine Lektüre über eine Passage über die israelisch-palästinensischen Fragen bzw. Konflikte mit den Worten von einem Historiker aus Israel, und zwar Jan Papé, der mit einer seltenen und lobenswerten intellektuellen Ehrlichkeit sich über die historischen Fakten in Bezug auf die Anfänge dieses Konflikts ausdrückte, und zwar Fakten von 1882 bis heute. Außerdem, wenn ich jetzt noch Zeit, mir Zeit übrig bleibt, werde ich noch ein paar Gedichte aus Gaza hier vortragen. So, allora, come farò questa trasmissione? Vado velocemente al dunque, come vi ho detto, perché ho molta carne al fuoco. La farò attraverso l'attualità, quindi quello che è successo anche in Italia in questi ultimi tempi, e con una lettura, quindi, sulla questione israelo-palestinese, un passaggio sulla questione israelo-palestinese, con le parole di uno storico israeliano, Jan Papé, noto internazionalmente, che ha scritto un libro con un'ammirabile onestà intellettuale, esprimendosi sui fatti storici iniziali di questo conflitto, cioè da ben più lungo tempo del 1948, quando che è la data della fondazione dello Stato di Israele, vale a dire dal 1882 ad oggi. E se ho ancora tempo, con un paio di poesie da Gaza, di cui vi dirò dopo. Allora, jetzt gehe ich gleich zu ein paar Ankündigungen. Und zwar, eine ist es von Heiko, das ist ein Radiokollege, und es geht ein paar Veranstaltungen. Er sagt jetzt selber, ich strahle jetzt einen Jingle von ihm.
Hallo, hier ist der Heiko von Powerrumpel. Im vierten Quartal 2025 gibt es wieder jeden Monat eine Konzert-Sondersendung bei Radio Unerhört Marburg. Den Anfang macht der Pop- und Gospelchor Rabelshausen mit der Konzertreihe I Lift am 25.10. um 20 Uhr und die Wiederholung am 1.11. um 16 Uhr. Im November kommen die Welthits aus dem Wohnzimmer von Nies Hoffmann und Sören Flimm mit Best of Welthits am 15.11. um 20 Uhr und die Wiederholung am 22.11. um 16 Uhr. Und im Dezember das Weihnachtskonzert vom Pop- und Gospelchor Rabolzhausen. Und zwar am 20.12. um 20 Uhr und die Wiederholung am 21.12. um 15 Uhr. Mehr unter www.radio-rum.de und im Programmheft von Radio Unerhört Marburg.
Bene, quindi dopo questo annuncio, questa segnalazione felice, adesso ritorno al mio tema di oggi. So nach dieser, sagen wir so, fröhliche Erkundigung, dann komme ich wieder zurück zu meinem Thema heute, und zwar mit der zweiten Ankündigung, und das geht um Marburg, und zwar eine Also Kundgebung, friedliche Kundgebung. Ich lese euch kurz vor die Worte von der Organisatorin diese Manifestation. Liebe Freundinnen und Freunde, am Sonntag, den 28. September um 12 Uhr erheben wir gemeinsam unsere Stimmen auf dem Marktplatz in Marburg unter dem Motto gegen das Aushungern der Menschen in Gaza, für ein Ende des Kriegs, für Frieden im Nahost. Laden wir euch herzlich zur Großkundgebung ein. Diese Großkundgebung ist überparteilich und überreligiös, das ist wirklich zu unterstreichen. Das war auch letztes Mal so. Ein starkes Zeichen, dass Menschlichkeit über allem stehen muss. Mit dabei Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies, Vertreter und Vertreterin aus Politik, Religionsgemeinschaft und Betroffenen. Auch musikalische Beiträge werden das Programm bereichern. Lasst uns gemeinsam zeigen, dass Marburg-Biedenkopf nicht schweigt, sondern geschlossen für Frieden, Leben und Solidarität eintritt. Jede Stimme, jede Präsenz macht das Signal stärker. Dann gibt es auch die Möglichkeit, einen Einblick bei Hessenschau zu werfen. Nochmal, Großkundgebung am 28. September, 12 Uhr, Marktplatz Marburg. Die Organisatoren, herzliche Grüße alla di Natale, palästinensische Familien in Marburg. Lo dico velocemente per gli italiani, c'è una grande manifestazione il 28 settembre alle 12 a Marburgo, in Marktplatz, quindi la piazza del mercato, ed è sovrappartitica e sovrareligiosa, quindi non vuole essere neutrale, però per appunto i diritti umani, also Menschen Recht, come ho detto io in questa trasmissione all'inizio, come filo rosso della mia trasmissione. Sarà presente il sindaco di Marburgo, almeno così è annunciato, oltre a esponenti della politica, di comunità religiose e anche persone che sono interessate, direttamente interessate, quindi probabilmente palestinesi. Una manifestazione di questo tipo organizzata dalle famiglie palestinesi di Marburgo era già stata attuata in precedenza, credo a maggio, e è veramente pacifica. Si è trattato semplicemente di dare un segno contro questa situazione. Va bene, allora adesso passo alla prima pausa di Erste Musik Pause. Das mache ich mit einem wunderschönen Lied von Drei Rocker, Ligabue, Piero Pilù e Giovanotti, e l'avevo già trasmessa, il mio nome mai più, mein Name ist nie mehr, und das bedeutet nie mehr Krieg. Ich lese kurz ein paar Worte von diesem Lied. Ich weiß nicht, wer recht hat und wer nicht, ob es um Macht geht, um Geld, um Wahnsinn. Ich weiß nur, es ist kein Traum und keiner hat recht. Es gab einmal mein Leben, mein Haus, meine Hoffnung. Ich will sie zurück. Ich will die Namen deren, die ihre Schuld nicht sehen. Mein Name ist nie mehr, nie mehr, nie mehr. Ich folge einst blind den Befehlen, glaubte, ich würde die Welt sehen, meinem Volk dienen, etwas Gutes tun. Doch sie logen über gerechte Kriege. Ich werfe keine heilige Bombe mehr. Ich sage ja zum Dialog, ja zum Friede, denn er ist der einzige Sieg, der unserem Leben Gewicht gibt. E allora adesso ce l'ascoltiamo un attimino, che ve la mando in onda. Allora, eccola qui. Ligabue, Giovanotti, Pelù, il mio nome è mai più Radio Libera, Radio Room.
C'è ragione chi no, sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'è ragione così sia, a pochi mesi da un giro di boa per voi così moderno.
C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora.
E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sonno.
Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
C'è una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il gioco di un bambino.
E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe. Bombe.
Bombe. Il mio nome è mai più. Saper convivere è cura, già lo so. E per questo il compromesso è la strada del mio crescere. E dico sì al dialogo, perché la pace è l'unica vittoria. L'unico gesto in ogni senso che dà un peso al nostro vivere. Vivere. Io dico sì, dico si può. Cercare pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che darà forza al nostro.
Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più.
Benvenuti.
Willkommen.
Un programma
von Musik und Wörtern
auf Deutsch und
Italiano.
News,
Interviews und Besonderes.
Wann?
Samstags von 12 bis 13 Uhr.
Wo?
Bei Radio Um.
Radio Unerhört Marburg. Bene, eccoci di nuovo in studio, vi ricordo trasmissione del 27 settembre live da Marburgo e in Viderolum, quindi in replica, del 4 ottobre con appunto il tema i diritti umani. Sendo von 27. September live aus Marburg und dann in Viderolum am 4. ottobre mit dem Thema, oder Rodenfaden, Menschenrechte. Das ist die Sendung Benvenuti an Italienische Samstag. So, adesso continuo, proseguo con l'attualità, come vi avevo annunciato appunto in apertura di trasmissione, e cioè mi rifaccio di nuovo alle parole che cito costantemente del nostro presidente Sergio Mattarella, che sono state pronunciate il 26 gennaio 2024. Quando il 7 ottobre 2023, quindi il massacro che era successo appunto in Israele, era appena avvenuto. All'epoca il nostro presidente così diceva: guardiamo a Israele come paese a noi vicino, siamo e saremo sempre impegnati per la sua sicurezza. Sentiamo crescere in noi di giorno in giorno l'angoscia per gli ostaggi nelle mani crudeli di Hamas. Coloro, però, poi riprende, coloro che hanno sofferto il turpe tentativo di cancellare di veder cancellato il proprio popolo dalla terra, sanno che non si può negare a un altro popolo il diritto a uno Stato. E questo lo diceva nel gennaio 2024, quindi a pochi mesi dal turpe fatto. Poi vediamo che cosa è successo a distanza di un anno, il 22 settembre del 2025, l'opinione pubblica è mutata completamente, a partire dai primi mesi, dal fatto fino ad oggi. E mi rifaccio a uno sciopero, lo sciopero del 22 settembre 2025, sciopero generale per Gaza, appunto proclamato da sindacati autonomi, collettivi sociali e movimenti di base. È stato mobilitato, quindi in Italia, in tutta Italia, c'è stato questo sciopero motivato da una mobilitazione nazionale, come vi ho detto, convocata da tutti questi enti, in solidarietà con la popolazione di Gaza e contro la cooperazione militare, commerciale e politica tra l'Italia e lo Stato di Israele. Gli obiettivi principali del movimento includono il cessate il fuoco, la sospensione delle vendite di armi e delle collaborazioni militari tra Italia e Israele, il riconoscimento politico della questione palestinese, la denuncia dell'inerzia delle istituzioni italiane ed europee, e io aggiungo anche internazionali. La mobilitazione si è svolta in diverse città italiane, purtroppo bisogna dire, con episodi di tensioni e blocchi del traffico e di infrastrutture. Questo naturalmente non va bene, ma il resto abbiamo visto come l'opinione pubblica internazionale sia mutata dall'inizio dei fatti fino ad oggi, e questo lo sottolineo perché viene ripreso anche nel libro di Jan Papé, di cui vi dirò dopo la pausa musicale, dopo il resto, e vi parlerò un pochino più in dettaglio, e lui aveva previsto questa situazione. Also, ich gehe jetzt zu mein weiter nächste Punkt, und zwar mit den Aktualität. Und ich beziehe mich an Januar, 26. Januar 2024, mit den Worten von unserem Präsident der Republik Sergio Mattarella. Diese Worte wiederhole ich häufig in meinen Sendungen. Also, er sagte damals, am 26. Januar, das war der Tag vorher, den Gedenkentag für den Holocaust. Wir betrachten Israel als ein Land, das uns nahe steht. Wir sind und werden uns immer für ihre Sicherheit einsetzen. Wir spüren, wie in uns Tag für Tag die Angst um die Geiseln in den grausamen Händen der Hamas wächst. Und dann fügt er auch ein: Diejenigen aber, die den niederträchtigen Versuch erlitten haben, ihr eigenes Volk auf der Erde zu vernichten zu sehen, wissen, dass einem anderen Volk das Recht auf einen Staat nicht verweigert werden kann. Das war die Situation Januar 2024. Am 22. September 2025, eben kurz jetzt diese Woche, war in Italien ein Generalstreik. Und zwar der Generalstreik für Gaza am 22. September 2025 wurde durch eine nationale Mobilisierung motiviert und wurde von den autonomen Gewerkschaften, sozialen Kollektiven und Basisbewegungen in Solidarität mit den Menschen in Gaza und gegen die militärische, wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit zwischen Italien und dem Staat Israel aufgerufen. Zu den Hauptzielen der Bewegungen gehören ein Waffenstillstand, die Einstellung der Waffenverkäufe und der militärischen Zusammenarbeit zwischen Italien und Israel, die politische Anerkennung der Palästina-Frage und die Anprangerung der Untätigkeit der italienischen und europäischen Institutionen, ich füge auch internationalen Institutionen. Die Mobilisierung fand in mehreren italienischen Städten statt. Leider, ich sage leider, mit Episoden von Spannungen und Blockaden von Verkehr und Infrastruktur. Und das ist nicht in Ordnung. Protestieren ja, aber friedlich. So, allerdings, das ist zu unterstreichen, wie die Situation seit der Anfang, also 2024 bis heute, gegenüber Israel sich verändert hat. Und diese Punkte wird auch von Jan Papé in seinem Buch schon geschrieben. Das Buch von Jan Papé ist von Juni 2024. Ich sage jetzt kurz etwas über Jan Papé, weil ich habe 21 Minuten, diese Lektüre sind 21 Minuten, das möchte ich durchmachen. Daher werde ich jetzt kurz etwas über dieses Buch sagen, und zwar das ist eine sehr kurze Geschichte über den palästinensische Konflikt vom 1882 bis heute. Allora, brevissima storia del conflitto palestinese dal 1882 a oggi. Allora, Jan Papé, molto in breve, ist Professor für Geschichte am Institut für Arabistik und Islamwissenschaften und Direktor des Europäischen Zentrums für Palästinestudien an der Universität, ich weiß es nicht, wie es das pronunziert, Exeter. Exeter ist so geschrieben, es ist in Großbritannien. Er ist Autor von über einem Dutzend Bücher, und darunter viele Bestseller, darunter auch Bestseller. 2017 erhielt er bei dem Palestine Book Award den Preis des Middle East Monitor für sein Lebenswerk. Allora, Jan Papé, professore di storia all'Istituto di Studi Arabi e Islamici e direttore del Centro Europeo per gli Studi sulla Palestina presso l'Università di Exeter, non so come si pronunci, penso così, insomma, nonché autore di oltre una dozzina di libri e anche bestseller. E ha ricevuto il premio Palestine Book Award nel 2017. Allora, in questo libro Jan Papé ci sono alcuni punti fondamentali che appunto sottolinea. Perché queste righe e di questo autore? Prima di tutto perché è uno storico e gli storici si basano sempre sui fatti passati, indispensabili a capire meglio gli avvenimenti presenti, proprio quale evoluzione degli avvenimenti precedenti. Poi perché è uno storico israeliano che ha avuto il coraggio, come pochi, di vedere in modo critico l'azione attuale del governo del suo Stato, quindi. Perché analizza punti di vista interessanti che dal giugno del 2024 ad oggi abbiamo visto purtroppo accadere. In questa prefazione lui sottolinea 5 punti che lui chiama, da lui chiamati crepe, dell'attuale società israeliana. Vale a dire la divisione della società israeliana in fautori di uno Stato teocratico che vuole l'espansione degli insegnamenti, lo Stato da lui qui chiamato di Giudea, e dall'altra i fautori di uno Stato laico organizzato come unica democrazia del Medio Oriente. Secondo lui, se dovesse affermarsi tra i due lo Stato teocratico di Giudea, Israele, quindi l'altro Stato laico di Israele, verrà ancor più di ora isolato internazionalmente. L'altro punto, uno Stato paria, emarginato, in quanto verrà isolato sempre più internazionalmente con boicottaggi, disinvestimenti e sanzioni. sia dai governi che dalle persone. Non servirà a nulla che Israele accusi di antisemitismo chi non è d'accordo con la sua azione. La critica ad un governo e alla responsabilità delle sue azioni non ha nulla a che vedere con l'antisemitismo. Sono due cose diverse che spesso vengono oggi buttate in uno stesso calderone. I giovani ebrei di tutto il mondo sono sempre più estranei al progetto sionista, vale a dire vedere Israele come la casa di tutti gli ebrei del mondo. Jan Pape scrive: in tanti non vogliono più che l'identità ebraica sia legata a uno Stato che ai loro occhi compie impunemente atti criminali. Quarto punto, lo Stato di Israele non è stato in grado di difendere i civili da questo attacco di Hamas. La domanda del perché non si sia potuto prevenire questo assalto di Hamas purtroppo è ancora aperta e non è ancora ben chiarita. Non si capisce come uno Stato sempre ben informato non abbia tenuto seriamente in conto questa minaccia di cui sembra ci fosse già un vago sentore. E la quinta crepa, secondo appunto Jan Papé, è: il governo non opera più bene e i suoi cittadini non ne capiscono più bene i fini ed il suo progetto futuro. E negli ultimi tempi abbiamo visto scendere in piazza anche gli israeliani stessi in forte dissenso dalle azioni del loro governo. Persino abbiamo visto ultimamente i militari, quindi israeliani, non erano più d'accordo con il governo Netanyahu, vedi per esempio l'azione in Qatar e l'invasione a Gaza, adesso l'operazione che si sta compiendo, con i riservisti che non si volevano presentare. Allora, warum diese Zeilen und von diesem Autor? Zunächst einmal, weil ein Historiker ist, also warum ich das ausgewählt habe, weil ein Historiker ist. Und Historiker stützen sich immer auf vergangene Fakten, die unerlässlich sind, um die gegenwärtigen Ereignisse besser zu verstehen, gerade als weitere Entwicklung der vorherigen Geschehnisse. Denn weil ein israelischer Historiker ist, der den Mut hatte, wie nur weniger die aktuelle Politik seiner Regierung kritisch zu betrachten, weil interessante Standpunkte analysierte, die wir seit Juni 2024 bis heute, hat das Buch in dieser Zeit geschrieben, ne? Juni 2024, also die wir seit Juni 2024 bis heute leider eintreten sehen. In diesem Vorwort hebt fünf Punkte hervor, die als Risse der gegenwärtigen israelischen Gesellschaft nennt, nämlich die Spaltung der israelischen Gesellschaft in Befürworter eines theokratischen Staaten, der die Ausweitung der Siedlungen anstrebt, den Stadt Judäa nennt, und Befürworters eines säkulären Staates organisiert als die einzige Demokratie im Nahen Osten. Das sind die zwei. Seiner Meinung nach, wenn sich der theokratische Staat Judäa durchsetzen sollte, würde die andere Stadt Israel noch stärker als jetzt international isoliert werden. Wir haben gestern gesehen oder vorgestern, was bei den UNO-Nationalversammlung passiert ist. Ein Paria-Staat ausgegrenzt, und zwar, da immer mehr international isoliert würde, durch Boykott, Desinventionen und Sanktionen, BDS, nennt das, sowohl von Regierungen als auch von Menschen. Es würde nichts nützen, wenn Israel Antisemitismus vorwirft, wer mit seinem Handel nicht einverstanden ist. In Klammer, Kritik an einer Regierung und an der Verantwortung ihrer Handlungen hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Es sind zwei verschiedene Dinge, die heute oft leider in denselben Topf geworfen werden. Die jüdische Jugend in der ganzen Welt entfremdet sich immer mehr von zionistischen Projekten, das heißt Israel als die Heimat aller Juden der Welt zu betrachten. Jan Papé schreibt: Viele wollen nicht mehr, dass die jüdische Identität mit einem Staat verbunden ist, der in ihren Augen ungestraft kriminelle Handlungen begeht. Der Staat Israel war nicht in der Lage, die Zivilbevölkerung vor diesem Angriff der Hamas zu schützen. Die Frage, warum dieser Angriff der Hamas nicht verhindert werden konnte, ist leider noch offen oder nicht ausreichend geklärt. Es ist unverständlich, wie ein stets gut informierter Staat diese Bedrohung, von der es anscheinend schon vage Anzeigen gab, nicht ernsthaft berücksichtigt hat. Die Regierung arbeitet nicht mehr gut und ihre Bürger verstehen ihre Ziele und ihr Zukunftsprojekt nicht mehr richtig. Und in letzter Zeit haben wir oft gesehen, dass Israelis in großen Widerspruch zu den Handlungen ihrer Regierung auf die Straße gingen. Sogar das israelische Militär war in der letzten Zeit nicht mehr mit der Regierung Netanyahu einverstanden. Siehe die Aktion in Katar und die Invasion jetzt in Gaza. Bei den Reservisten, die nicht erscheinen wollten. Va bene, das sind die Punkte, die in diesem Buch eben, diese Vorworte zur italienischen Fassung eben ausgedruckt sind. Ich werde danach, also das ausstrahlen, sind 21 Minuten. Ich mache jetzt eine Musikpause mit einem Lied von Negrita, Non esistono innocenti amico mio. Es gibt keine Unschuldigen, mein Freund. Also so schöne Worte habe ich schon ein anderes Mal schon übersetzt, aber jetzt läuft es laufen und danach, gleich danach lasse ich die Lektüre aus diesem Buch von Jan Papin laufen. Non esistono innocenti, amico mio, in negrita, Radio Libera.
E se questo è proprio il giorno di una resurrezione, non abbiamo tombe vuote qui in città, solo campane di una chiesa lungo la ferrovia e sirene il canto della polizia. Vorrei dirti che ho incontrato i luoghi che ho viaggiato, le lacrime, il peccato e la follia. Ho visto uomini parlare e nessuno ad ascoltare ed uccidere un amante per un addio. Non esistono innocenti, amico mio. Ho visto gente senza sogni che vuol solo comandare, ma non saprebbe amministrare un'osteria. E moltitudini in delirio, con la bava a bestemmiare, per famiglia, razza, patria e pure Dio. Non esistono innocenti, amico mio.
Jan Papin, brevissima storia del conflitto tra Israele e Palestina dal 1882 a oggi, prefazione all'edizione italiana. Ho scritto questo libro dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e l'inizio della conseguente guerra tra Israele e Gaza, ancora in corso, mentre scrivo. In definitiva, ho cercato di contestualizzare il 7 ottobre e ciò che è seguito all'interno della storia del conflitto e di fare una valutazione di ciò che sia Hamas sia Israele volevano ottenere con le loro azioni. Ma da quando ho terminato il libro mi sono reso conto che ci stiamo avvicinando a una nuova fase nella storia del conflitto che si chiarirà solo nel futuro. Prima del 7 ottobre le fondamenta di Israele erano piene di crepe. Quando Hamas ha violato i confini delle prime ore di quella mattina, lanciando l'attacco più mortale della sua storia sul suolo israeliano, queste crepe si sono squarciate, mettendo in luce tutte le vulnerabilità dello Stato. Queste spaccature, a mio avviso, mettono in pericolo il futuro stesso di Israele come Stato sionista. Credo che siamo all'inizio della fine del progetto sionista in Palestina. Vorrei delineare le crisi che Israele si trova ad affrontare oggi. La prima minaccia alla coesione dello Stato è che in patria la società ebraica israeliana sta implodendo. L'ho inquadrata come una battaglia tra lo Stato di Giudea, quelli che vogliono che Israele sia uno Stato teocratico e che espanda gli insediamenti, e lo Stato di Israele, ossia coloro che sono orgogliosi del fatto che Israele sia, tra virgolette, l'unica democrazia del Medio Oriente, chiuse le virgolette. Come recita lo slogan laico e pluralista, anche se ciò è valso sempre e soltanto per i cittadini ebrei. 9 mesi dopo, è sempre più evidente che lo Stato di Giudea sta divorando lo Stato di Israele. Nel momento in cui scrivo, il governo israeliano sta prendendo delle misure per vietare in modo permanente Al Jazeera, inasprendo così l'attuale divieto temporaneo previsto dalle leggi di emergenza. La lotta tra i due campi in Israele è destinata a diventare sempre più violenta. Non è allarmistico contemplare l'ipotesi di una guerra civile. Se lo Stato di Giudea dovesse uscire vittorioso e determinare il corso futuro di Israele, ciò rafforzerebbe l'isolamento internazionale degli israeliani. Jan Pape, eine sehr kurze Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts von 1882 bis heute. Wort zur italienischen Ausgabe. Ich habe dieses Buch nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem Beginn des darauffolgenden Krieges zwischen Israel und Gaza geschrieben, der zum Zeitpunkt meines Schreibens noch andauert. Letztlich habe ich versucht, den 7. Oktober und das, was darauf folgte, in die Geschichte des Konflikts einzuordnen und eine Einschätzung dessen vorzunehmen, was sowohl Hamas als auch Israel mit ihren Handlungen erreichen wollten. Seit der Fertigstellung des Buches ist mir jedoch klar geworden, dass wir uns einer neuen Phase in der Geschichte des Konflikts nähern, die sich erst in der Zukunft deutlicher abzeichnen wird. Vor dem 7. Oktober waren die Fundamente Israels voller Risse. Als die Hamas in den frühen Morgenstunden dieses Tages die Grenzen durchbrach und den tödlichsten Angriff seiner Geschichten auf israelischem Boden verübte, brachen diese Rissen auf und legten alle Verwundbarkeiten des Staates offen. Diese Brüche gefährden meiner Ansicht nach die Zukunft Israels als zionistischer Staat. Ich glaube, dass wir am Anfang vom Ende des zionistischen Projekts in Palästina stehen. Ich möchte die Krisen skizzieren, mit denen Israel heute konfrontiert ist. Die erste Bedrohung für den Zusammenhalt des Staates besteht darin, dass die israelisch-jüdische Gesellschaft im Inneren zu implodieren droht. Ich habe dies als einen Kampf zwischen den Staat Judäa, jenen, die wollen, dass Israel ein theokratischer Staat ist und die Siedlungen ausweitet, und dem Staat Israel dargestellt, also jenen, die stolz darauf sind, dass Israel, in Anführungszeichen, die einzige Demokratie im Nahen Osten sei. Wie es das säkuläre und pluralistische Schlagwort behauptet, auch wenn dies stets nur für jüdische Bürger gegolten hat. 9 Monate später ist immer deutlicher, dass der Staat Judäa den Staat Israel verschlingt. In dem Moment, in dem ich schreibe, ergreift die israelische Regierung Maßnahmen, um Al Jazeera dauerhaft zu verbieten, und verschärft damit das derzeitige temporäre Verbot gemäß den Notstandsgesetzen. Der Kampf zwischen den beiden Lagern in Israel wird zunehmend gewaltsamer. Es ist nicht alarmistisch, die Möglichkeit eines Bürgerkriegs in Betracht zu ziehen, sollte der Staat Judäa siegreich hervorgehen und den zukünftigen Kurs Israels bestimmen, würde dies die internationale Isolation der Israelis verstärken. Questo ci porta alla seconda crepa. Israele è sulla buona strada per diventare uno stato paria e, da quando questo libro è stato dato alle stampe, segue questa direzione più velocemente che mai. Un numero sempre maggiore di istituzioni accademiche e culturali di tutto il mondo si rifiuta di collaborare con istituzioni e individui israeliani, soprattutto dopo il bombardamento genocida di Gaza. aumentano anche le richieste di disinvestimento dalle società israeliane. Finora il fondo sovrano irlandese ha ritirato i suoi investimenti da 6 società israeliane. Il movimento Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni, BDS, finora non è riuscito a convincere i governi a imporre sanzioni a Israele, ma ha avuto molto successo nella società civile di tutto il mondo. Il mutato atteggiamento della società civile globale probabilmente ha contribuito a un evento storico nei primi mesi del 2024. A gennaio la Corte Internazionale di Giustizia ha ordinato a Israele di adottare misure immediate per proteggere i palestinesi di Gaza dal rischio di genocidio. Inoltre, nel maggio del 2024, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto nei confronti di Benjamin Netanyahu e del ministro della Difesa Yoav Gallant. Per la prima volta nella sua storia, Israele si trova di fronte alla scomoda prospettiva di dover rispondere delle sue azioni sulla scena internazionale. La sua reazione, compresa l'accusa di antisemitismo rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia, dimostra quanto cresca il divario tra il modo in cui Israele percepisce se stesso e la sua percezione presso l'opinione pubblica internazionale. Dies führt uns zum zweiten Riss. Israel ist auf dem besten Weg, ein Paria-Staat zu werden, und seit der Veröffentlichung dieses Buches geht es in diese Richtung schneller denn je. Immer mehr akademische und kulturelle Institutionen auf der ganzen Welt weigern sich, mit israelischen Institutionen und Einzelpersonen zusammenzuarbeiten. Insbesondere nach der genozidalen Bombardierung von Gaza. Auch die Forderungen nach Desinvestitionen aus israelischen Unternehmen nehmen zu. Bisher hat die irische Staatsfonds seine Investitionen aus 6 israelischen Unternehmen abgezogen. Die Boykott-, Desinvestition- und Sanktionsbewegung, BDS, konnte die Regierungen bislang nicht davon überzeugen, Sanktionen gegen Israel zu verhängen. Doch in der weltweiten Zivilgesellschaft war sie sehr erfolgreich. Die veränderte Haltung der globalen Zivilgesellschaft hat wahrscheinlich zu einem historischen Ereignis in den ersten Monaten des Jahres 2024 beigetragen. Im Januar ordneten der Internationalen Gerichtshof an, dass Israel sofortige Maßnahmen ergreifen müsse, um die Palästinenser in Gaza vor der Gefahr eines Völkermords zu schützen. Außerdem erließ der Internationale Strafgerichtshof im Mai 2024 Haftbefehle gegen Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant. Zum ersten Mal in seiner Geschichte sieht sich Israel mit der unbequemen Aussicht konfrontiert, für seine Handlungen auf internationale Bühne Rechenschaft ablegen zu müssen. Seine Reaktion schließlich des Antisemitismusvorwurfs gegen den Internationalen Gerichtshof zeigt, wie sehr die Kluft zwischen Israels Selbstwahrnehmung und seiner Wahrnehmung in der internationalen Öffentlichkeit wächst. La terza crepa nelle fondamenta di Israele è che i giovani ebrei di tutto il mondo si sentono estranei al progetto sionista. Non credono più al mito sionista secondo cui Israele è la casa di tutti gli ebrei, dovunque si trovino. Meno della metà degli ebrei americani, di età compresa tra i 18 e i 34 anni, ha un'opinione favorevole del governo israeliano. Un dato particolarmente significativo, dato che gli Stati Uniti sono una roccaforte storica delle attività sioniste di lobby. Non si tratta solo del fatto che i giovani ebrei si identificano poco o sentono scarsa affinità con Israele. Una cospicua minoranza è attivamente antisionista ed è coinvolta nel movimento di solidarietà con la Palestina. In tanti non vogliono più che l'identità ebraica sia legata a uno Stato che ai loro occhi compie impunente atti criminali. Senza una base ebraica globale, la lobby filo-israeliana sarà fortemente indebolita, il che potrebbe indurre i governi a contemplare un cambio di rotta politico nei confronti di Israele. Der dritte Riss im Fundament Israels ist, dass sich junge Juden in aller Welt dem zionistischen Projekt entfremden. Sie glauben nicht länger an den zionistischen Mythos, wonach Israel das Zuhause aller Juden sei, egal wo sie leben. Weniger als die Hälfte der amerikanischen Juden im Alter zwischen 18 und 34 Jahren hat eine positive Meinung über die israelische Regierung, eine besonders bedeutende Zahl, da die Vereinigten Staaten eine historische Hochburg zionistischen Lobbyarbeit sind. Es geht nicht nur darum, dass sich junge Juden kaum mit Israel identifizieren oder weniger Verbundenheit empfinden. Eine beträchtliche Minderheit ist aktiv antizionistisch und in Solidaritätsbewegung mit Palästina engagiert. Viele wollen nicht länger, dass die jüdische Identität mit einem Staat verknüpft ist, der in ihren Augen straflos kriminelle Handlungen begeht. Ohne eine globale jüdische Basis wird die pro-israelische Lobby stark geschwächt sein, was die Regierungen dazu bringen könnte, eine politische Kursänderung gegenüber Israel in Betracht zu ziehen. La quarta crepa, emersa solo con il 7 ottobre, è che l'esercito israeliano non può difendere i civili quanto gli israeliani si aspettano. Sono passate 6 ore tra l'ingresso dei militanti di Hamas in Israele e l'annuncio dell'esercito israeliano di aver inviato truppe e riservisti nel sud di Israele. Nel kibbutz Nir Oz l'esercito è arrivato solo dopo che i combattenti di Hamas se ne erano già andati. I cittadini israeliani hanno ragione a essere preoccupati per come Israele affronterà le future guerre nella regione, quando dovrà vedersela non soltanto con un piccolo movimento di guerriglia come Hamas, ma anche con paramilitari ben organizzati come Hezbollah ed eserciti regionali. Prima del 7 ottobre gli israeliani erano certi di essere protetti dall'esercito più forte del Medio Oriente, adesso non ne sono più tanto sicuri. Der vierte Riss, der sich mit dem 7. Oktober zeigte, ist, dass die israelische Armee die Zivilbevölkerung nicht in dem Maße schützen kann, wie die Israelis es erwarten. Es vergingen 6 Stunden zwischen dem Eindringen der Hamas-Kämpfer in Israel und der Ankündigung der israelischen Armee, Truppen und Reservisten in den Süden Israels entstanden zu haben. Im Kibbutz Nir Oz traf das Militär erst ein, nachdem die Hamas-Kämpfer bereits wieder abgezogen waren. Die israelischen Bürger haben guten Grund, besorgt zu sein, wie Israel künftige Kriege in der Region bestehen wird, wenn es sich nicht nur mit einer kleinen Guerilla-Bewegung wie der Hamas, sondern auch mit gut organisierten Paramilitärs wie der Hezbollah und der regionalen Armee auseinandersetzen muss. Vor dem 7. Oktober waren die Israelis überzeugt, von der stärksten Armee des Nahen Ostens geschützt zu sein. Jetzt sind sie sich dessen nicht mehr so sicher. La quinta crisi è che il governo non opera più bene. Gli israeliani che sono stati costretti a evacuare dal sud e dal nord del paese per il rischio di attacchi di Hamas a sud e di Hezbollah a nord si sono resi conto che lo Stato non aveva un programma per le fasi successive. Ospitati negli alberghi per oltre 6 mesi nell'ambito del piano di evacuazione del governo, gli sfollati israeliani non sanno quando potranno tornare nelle proprie case. Questo non è solo un problema temporaneo, come gli israeliani sanno, ma rivela fragilità infrastrutturali più ampie. Il responsabile dell'energia israeliana ha dichiarato che in caso di danni alla rete elettrica del paese in tempo di guerra, lo Stato cesserà di funzionare solo dopo 72 ore. È solo un esempio di disfunzione del governo. Nel giugno del 2024 Hezbollah ha inviato un drone che è riuscito a filmare tutti gli impianti energetici della baia di Haifa, tra cui pericolosi stabilimenti petrolchimici. Interpellato sulla questione, il sindaco di Haifa ha dichiarato alla stampa che il governo non ha previsto alcun piano per proteggere queste strutture da eventuali attacchi. Di fatto, lo Stato israeliano sta creando una situazione in cui si trova ad affrontare il rischio permanente di una guerra, ma è assolutamente impreparato a garantire i servizi essenziali se sottoposto a una qualche pressione. Figuriamoci nel caos totale di una guerra. Die fünfte Krise ist, dass die Regierung nicht mehr effektiv funktioniert. Die Israelis, die aus dem Süden und Norden des Landes evakuiert werden mussten, wegen der Gefahr von Hamas-Angriffen im Süden und Hisbollah-Angriffen im Norden, erkannten, dass der Staat keinen Plan für die weiteren Phasen hatte. Über 6 Monate lang in Hotels untergebracht, im Rahmen des Evakuierungsplans der Regierung, wissen die israelischen Vertriebenen nicht, wann sie in ihre Häuser zurückkehren können. Dies ist nicht nur ein vorübergehendes Problem, wie die Israelis wissen, sondern offenbart tiefere infrastrukturelle Schwächen. Der israelische Energieminister erklärte, dass im Falle einer Beschädigung des Stromnetzes während des Krieges der Staat nach 72 Stunden aufhören werde zu funktionieren. Dies ist nur ein Beispiel für die Dysfunktion der Regierung. Im Juni 2024 schickte die Hisbollah eine Drohne, die sämtliche Energieanlagen in der Bucht von Haifa filmte, darunter gefährlichen petrochemischen Einrichtungen. Auf Nachfragen erklärte der Bürgermeister von Haifa gegenüber der Presse, dass die Regierung keinerlei Plan habe, diese Einrichtungen von möglichen Angriffen zu schützen. Faktisch schafft der israelische Staat eine Situation, in der er sich einem permanenten Kriegsrisiko gegenüber sieht, jedoch absolut unvorbereitet ist, die grundlegenden Dienste aufrechtzuhalten, geschweige denn im völligen Chaos eines Krieges. Ma il crollo definitivo delle fondamenta israeliane non si trova in Israele, bensì in Palestina, in particolare all'interno della generazione palestinese, più giovane, che deciderà il futuro della lotta per la liberazione. Se attualmente la classe politica palestinese soffre di disunità e frammentazione, la generazione più giovane percepisce molto di più l'importanza dell'unità e di un programma condiviso. Le mancano ancora le infrastrutture e l'organizzazione per soppiantare nell'immediato l'attuale leadership. Tuttavia, se dovesse riuscire a presentare una visione convincente di come sarebbe una Palestina liberata e del ruolo dei milioni di ebrei israeliani all'interno di essa, questa giovane generazione trasformerà radicalmente la realtà sul campo. Giugno 2024. Doch der endgültige Zusammenbruch der israelischen Fundamente liegt nicht in Israel, sondern in Palästina, insbesondere innerhalb der jüngeren palästinensischen Generation, die über die Zukunft des Befreiungskampfes entscheiden wird. Während die palästinensische politische Klasse derzeit unter Uneinigkeit und Zersplitterung leidet, erkennt die jüngere Generation viel deutlicher die Bedeutung von Einheit und eines gemeinsamen Programms. Noch fehlen ihr die Infrastrukturen und die Organisation, um die derzeitige Führung sofort abzulösen. Sollte es ihr jedoch gelingen, eine überzeugende Vision davon zu entwerfen, wie ein befreites Palästina aussehen könnte und welche Rolle die Millionen israelischer Juden darin spielen würden, wird diese junge Generation die Realität vor Ort radikal verändern. Im Juni 2024.
Bene, e adesso mi congedo da voi, ho ancora un minuto scarso.
con una bella canzone di cantata Claudio Baglioni, Fratello Sole, Sorella Luna, Bruder Sonne und Schwester Mond, da sente schon im Hintergrund von Claudio Baglioni, weil das ist der Titelmusik von San Francesco, der Film San Francesco. Und San Francesco ist der Schutzheilige Italien am 4. Oktober. Wir hoffen, dass und ein Friedensmann. Also dann mit diesen Worten, ich verabschiede mich von euch. Ein schönes Samstag, ein schönes Sonntag und vor allem eine schöne Woche. Ciao a tutti, Patrizia, Radio Libera.
Nascendo amore,